Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Raus aus der Kinderstube und rein ins Literaturhaus. In Hamburg beginnen heute die 9. Graphic Novel Tage. Klassiker der Weltliteratur gibt es inzwischen als Comic im Buchformat wie Alice im Wunderland oder 1984. Bände über Biografien, Beziehungen und auch über die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds. Vermehrt kommen Graphic Novels zu Kunstthemen auf den Markt und denen widmet die Tagung einen eigenen Abend. Kuratiert und moderiert wird das alles von Andreas Platthaus. Er ist Chef des Ressorts Literatur und literarisches Leben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und er ist bekennender Comic-Fan. Schönen guten Morgen, Herr Platthaus.
Schönen guten Morgen, Frau Welti.
Sie sagen, Comic über Kunst sind selbst eine Kunst. Worin besteht diese Kunst genau?
Die Schwierigkeit darin ist, dass wenn Sie Kunst in den Comic überführen wollen, Sie natürlich dieser Kunst insofern gerecht werden müssen, als Sie ja selber mit Bildern darüber erzählen. Kunst verstehe ich jetzt natürlich vor allem als Comics überbildende Kunst. Und gerade die Beispiele, die bei unserer Tagung jetzt vertreten sind, wo wir einen niederländischen Künstler haben, der einen ganz faszinierenden Comic über Rembrandt und einen anderen über Andy Warhol gezeichnet hat und dann wieder einen deutschen Zeichner, der sich zwar mit einem Schriftsteller, nämlich mit Hans Faller, da beschäftigt, aber den wiederum in seine Zeit setzt und dafür die expressionistische Bildsprache und die neue Sachlichkeit und solche Dinge als Ästhetik bemüht, da sieht man, was für heikle Kombinationen das sind. Denn wenn man einen Comic über Rembrandt zeichnet, dann kann man nicht ganz schlecht sein, sonst sieht das absolut peinlich aus. Und genauso sieht es natürlich aus, wenn man die Ästhetik von Georges Grosz oder von Otto Dix versucht, in den Comic zu bringen. Wenn das auch nur halbwegs daneben geht, dann merkt das jeder, weil diese Bilder uns so vertraut sind.
Geht es hier auch um eine neue Art der Kunstvermittlung?
Ja, in gewisser Weise schon. So etwas wie Comicbiografien hat es eigentlich erst so vor 15 Jahren das erste Mal in Deutschland oder auch in Europa gegeben. Und das ist natürlich etwas, was an die Seite tritt der klassisch geschriebenen Biografien oder Dokumentarfilme. Und gleichzeitig können sie im Comic natürlich anders erzählen, weil sie Bild und Text miteinander kombinieren. Und gerade im Verhältnis zu künstlerischen Themen gibt das teilweise sehr, sehr reizvolle Aspekte.
Haben Sie dafür mal ein Beispiel?
Nun, wenn Sie zum Beispiel diesen Versuch nehmen von Jakob Hinrich, so heißt der deutsche Zeichner, der über Faller da seinen Comic gemacht hat, etwas in die Zeit zurückzuversetzen, aber gleichzeitig natürlich in einer Art, wie diese Zeit nie ausgesehen hat, sondern er führt uns die Zeit so vor, wie wir sie über die bildende Kunst vermittelt bekommen, in dieser Zerrissenheit, in dieser Drastik, die Expressionismus bedeutet, oder in dieser Kühle, die die neue Sachlichkeit dann eben ausmacht. Und er wählt diese beiden Stimmungen natürlich jeweils den Situationen angemessen. Wenn Faller da auf die Welt guckt, sehr kritisch guckt, aufs Dritte Reich, dann ist es neue Sachlichkeit. Wenn Faller da abstürzt, er war ja ein schwerer Trinker, er war morphiumsüchtig, dann geht es in die expressionistische Bildsprache. Und so können Sie dann auch wieder über uns sehr vertraute Bilderwelten spezifische Stimmungen fürs Erzählen entwickeln. Das kennt man natürlich vom Film auch, aber im Comic können Sie es drastischer machen. Im Comic sind wir so viel gewöhnt an ungewöhnlicher Grafik, das muss ja nicht realistisch aussehen. Das heißt, Sie haben mehr Ausdrucksmöglichkeiten.
Und ich kann es mir immer wieder anschauen.
Das auf jeden Fall auch. Es ist nicht so, dass das irgendwann mal vorbei wäre. Wobei, das können Sie ja mit den Mediatheken mittlerweile auch.
Ja, aber da muss ich immer hin und her spulen. Das ist ja dann auch lästig.
Nein, ich finde auch, das klassische Buch hat Vorzüge.
Comics haben ja schon lange das Schmuddel-Image abgelegt. Werden Sie jetzt endgültig Bestandteil der Hochkultur?
Der Hochkultur vielleicht nicht direkt, wobei es, glaube ich, mittlerweile nur noch wenige Leute gibt, die bestreiten würden, dass es ganz exzellente Comics gibt, die nun wirklich zu dem Besten zu rechnen sind, was im 20. und 21. Jahrhundert erzählerisch geleistet worden ist. Man muss ja nur an Art Spiegelmans Maus beispielsweise denken oder an alte Comicstrips wie Crazy Cat aus den 20er, 30er Jahren, die einfach so viel vorgemacht haben, was die ästhetische, was die Moderne ausmacht, was die ästhetische Vielfalt von verschiedenen Stimmungen, die man einbaut und von Stilen oder sowas ausmacht. Das ist, glaube ich, unbestritten. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass Comics immer noch etwas sind, was auf ein Massenpublikum abstellt, zumindest in dem, wie wir es auch in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Und man muss aber auch sagen, genau wie in der Literatur oder im Kino, 90% von dem, was da erscheint, sind ästhetisch nicht ernst zu nehmen. Und bei den restlichen 10 muss man eben hingucken.
Das heißt, auf den ersten Literatur-Nobelpreis für eine Graphic Novel werden wir noch eine Weile warten müssen.
Ich setze ja seit Jahren irgendwie auf Art Spiegelman, aber ich fürchte doch mittlerweile, dass es nicht mehr passieren wird.
Wenn man sich den Gesamtumsatz im deutschen Buchhandel anschaut, dann ist der Anteil der Graphic Novels nach wie vor überschaubar. Woran liegt das?
Das ist schwer zu erklären. Es ist tatsächlich so, dass gerade im Vergleich mit Nachbarstaaten von uns, mit Frankreich vor allem, mit Belgien, sogar mit den Niederlanden, auch mit Dänemark, hier viel weniger Comics gelesen werden im Verhältnis als dort. Und auch wenn man Italien oder Spanien ansieht, ist es stärker. Witzigerweise verhält es sich ähnlich mit Großbritannien. Die haben auch einen relativ kleinen Anteil an Graphic Novels und Comics am gesamten Buchumsatz. Es ist wahrscheinlich doch, es hängt damit zusammen, dass in Deutschland andere grafische Formen am Beginn des 20. Jahrhunderts wichtig gewesen sind. Karikatur, Buchillustration, die hatten eine ganz alte Tradition in unserem Land und die Deutschen waren irre stolz darauf. Und als dann diese amerikanische Erfindung des Comics über den Atlantik kam in den 20er Jahren, da stieß das Ganze auf eine Stimmung, wo man hier sagte, naja, wir haben doch bereits eine fantastische grafische Erzählform und das ist unsere eigene. Und da kommen diese komischen Amerikaner, die sowieso unkultiviert sind und wollen uns diese neuen Dinge dabei bringen. In den anderen europäischen Ländern, gerade in den mit Amerika Verbündeten, war die Offenheit dafür viel größer und dementsprechend wurde das Ganze dann gerade in Spanien und Belgien, die ja ganz eng mit Amerika in der damaligen Zeit sowohl im Ersten Weltkrieg als auch danach verbunden waren, eben viel offener angenommen. Warum es allerdings dann in England nicht funktioniert hat, widerspricht natürlich wieder dieser These. Vielleicht liegt es auch daran, dass dort diese ganz starken Satirezeitschriften seit dem 19. Jahrhundert üblich waren. Ich glaube einfach, dass es so eine gewisse Arroganz gegenüber dieser neuen Form war, die hier zu einer Verspätung geführt haben. Dann kamen die Nazis, dann kam der Zweite Weltkrieg und schon hatten wir 30 Jahre Abstand.
Vielleicht ist man in Deutschland und in Belgien bzw. in Großbritannien auch nicht ganz so multitaskingfähig, was irgendwie die Kombination von Bild und Wort angeht.
Das ist eine interessante These und es würde zumindest dafür sprechen, dass beispielsweise in Frankreich auch im Schulunterricht viel früher mit Bilderbüchern gearbeitet wird und dass es in vielen Arrondissements in Frankreich auch eine Tradition gibt, dass jedes Jahr von der jeweiligen Verwaltung den Neugeborenen ein eigenes Bilderbuch geschenkt wird, was extra für dieses Arrondissement angefertigt wird. Das heißt, da werden Kinder tatsächlich viel früher an Bilderzählungen herangeführt. Da haben Sie ganz sicher einen Punkt, was Frankreich angeht.
Was fasziniert Sie an dieser Art, Geschichte und Geschichten zu erzählen, dass Sie begeistert sind, das hört man Ihnen an.
Es ist tatsächlich eine ganz alte Liebe. Ich bin auch sehr früh mit Comics in Verbindung geraten, weil wiederum meine Eltern überhaupt keine Berührungsängste für ihre Kinder damit hatten. Und es ist eine der frühesten Erinnerungen, die ich hatte. Und es ist eine sehr erfreuliche Erinnerung. Ich hatte sehr viel Spaß, auch bevor ich lesen konnte. Und was ich gemerkt habe damals, natürlich völlig unbewusst, aber im Nachhinein ist es mir klar geworden, dass ich geradezu begierig als noch nicht lesendes Kind war, endlich auch zu verstehen, was bei diesen tollen Bildern passiert. Mir wurden die natürlich vorgelesen, aber es gab so einen richtigen Ehrgeiz bei mir, jetzt endlich lesen zu können, damit ich auch weiß, was in den Sprechblasen steht. Und darum, wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch ausdrücken will, weiß ich, was für eine Bildungschance Comics darstellen, was für eine Lustvermittlung die übernehmen können an Kinder, sich tatsächlich mit dem Lesen zu beschäftigen. Und das wünsche ich einfach vielen anderen, denn Bildung ist immer noch der Königsweg zu allem, was man erreichen kann in diesem Leben. Und dementsprechend scheinen mir Comics eine ganz wunderbare Option, mit großem Vergnügen Kinder an so etwas heranzuführen, ohne Zwang, sondern mit deren eigenen Ehrgeiz. Und darüber hinaus gibt es einfach ganz fantastische Comics, deren Lektüre ich so ziemlich jedem gönne.
Andreas Platthaus kuratiert und moderiert die 9. Graphic Novel Tage, die gestreamt werden aus dem Hamburger Literaturhaus ab heute an 4 Abenden. Herr Platthaus, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen, Frau Welti.